Ellen. Poirot sagte kein Wort, bis wir aus dem Sanatorium heraus und an der frischen Luft waren. Dann packte er mich beim Arm. »Sehen Sie, Hastings, sehen Sie. Ah, sacré tonnerre, ich hatte recht, ich hatte doch recht. Ich wusste die ganze Zeit, dass etwas fehlte, ein Teil des Puzzles fehlte, und ohne dieses fehlende Teil war die ganze Sache sinnlos.«
Sein geradezu verzweifelter Triumph kam mir spanisch vor. Ich konnte nicht finden, dass sich etwas Weltbewegendes ereignet hatte.
»Es war die ganze Zeit da, und ich konnte es nicht erkennen. Aber wie sollte ich auch? Es ist eine Sache zu wissen, dass es da etwas gibt. Ja, das ist möglich. Aber zu wissen, was dieses Etwas ist, ha, ça c'est bien plus difficile.«
»Wollen Sie damit sagen, dass dies in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verbrechen steht?«
»Ma foi, verstehen Sie denn nicht?«
»Also ehrlich gesagt, nein.«
»Ist es die Möglichkeit?« »Dabei liefert es uns doch das langgesuchte Motiv, das verborgene, rätselhafte Motiv.«
»Ich mag wohl schwer von Begriff sein, aber ich kann es nicht erkennen. Meinen Sie vielleicht Eifersucht?«
»Eifersucht? Nein, nein, mein Freund. Das übliche, das unvermeidliche Motiv. Geld, mein Freund. Geld.«
Ich sah ihn verdutzt an. Er fuhr in ruhigerem Ton fort.
»Hören Sie, mon ami, vor einer Woche verstarb Sir Matthew Seaton. Und Sir Matthew Seaton war Millionär, einer der reichsten Männer Englands.«
»Ja, aber...«
»Attendez, Geduld, eins nach dem anderen. Er hat einen Neffen, den er vergöttert und dem er, davon können wir mit Sicherheit ausgehen, sein riesiges Vermögen hinterlassen hat.«
»Aber,
mais oui, Legate, ja, eine Stiftung in Zusammenhang mit seinem Steckenpferd, sicher, ja, aber der Löwenanteil geht an Michael Seaton. Letzten Dienstag hat man Michael Seaton als vermisst gemeldet. Und am Mittwoch beginnen die Anschläge auf Mademoiselles Leben. Angenommen, Hastings, Michael Seaton hat vor seinem Flug ein Testament gemacht. Und angenommen, er hat alles seiner Verlobten vererbt.«
»Das sind reine Spekulationen.«
»Es sind Spekulationen, ja. Aber es muss einfach so sein. Denn sonst ergibt alles, was geschehen ist, überhaupt keinen Sinn. Es handelt sich hier nicht um einen Pappenstiel. Es geht um ein ungeheures Vermögen.«
Ich schwieg ein paar Minuten und überdachte das Ganze. Mir schienen Poirots Schlussfolgerungen äußerst leichtfertig, und doch war ich gleichzeitig innerlich überzeugt, dass er recht hatte. Sein außergewöhnlicher Instinkt, recht zu haben, verfehlte dabei seine Wirkung auf mich keineswegs. Und doch mangelte es eindeutig noch an einer ganzen Anzahl handfester Beweise. »Aber wenn doch niemand von der Verlobung wusste«, argumentierte ich.
»Bah! Jemand hat es eben doch gewusst. Und überhaupt weiß immer jemand Bescheid. Und wenn man es nicht weiß, dann spekuliert man eben. Madame Reis vermutete etwas. Mademoiselle Nick hat das zugegeben. Vielleicht hat sie ihren Vermutungen Gewissheit verliehen.«
»Wie denn?«
»Nun, zunächst einmal muss es Briefe von Michael Seaton an Mademoiselle Nick geben. Sie waren ja eine ganze Zeit verlobt. Und selbst ihre beste Freundin würde diese junge Dame als nachlässig bezeichnen. Sie lässt alles irgendwo herumliegen. Ich bezweifle, dass sie in ihrem Leben je etwas weggeschlossen hat. Oh ja, da gäbe es genügend Wege, sich zu vergewissern.«
»Und Frederica Reis würde von dem Testament wissen, das ihre Freundin gemacht hat?«
»Ohne Zweifel. Oh ja, das zeichnet sich immer deutlicher ab. Sie erinnern sich an meine Liste, eine Liste der Personen von A bis J. Sie ist nunmehr auf zwei Personen geschrumpft. Ich schließe die Bediensteten aus. Ich schließe Commander Challenger aus, obwohl er 1,5 Stunden von Plymouth bis hierher gebraucht hat. Und es sind nur 30 Meilen. Ich schließe den langnasigen Monsieur Lazarus aus, der 50 Pfund für ein Porträt geboten hat, das nur 20 wert ist. Das ist ungewöhnlich, je mehr man darüber nachdenkt. Höchst untypisch für seinesgleichen. Ich streiche die Australier. Ach, so herzlich und nett. Ich lasse nur noch 2 Leute auf meiner Liste.«
»Eine ist Frederica Reis«, sagte ich langsam. Ich sah ihr Gesicht vor mir, das goldene Haar und die durchsichtige Zartheit ihrer Züge.
»Ja, alles weist sehr deutlich auf sie hin. Wie nachlässig Mademoiselles Testament auch formuliert sein mag, sie wird doch eindeutig als Haupterbin genannt sein. Außer End aus sollte alles an sie gehen. Hätte man Mademoiselle Nick gestern Abend anstelle von Mademoiselle Maggie erschossen, wäre Madame Reis heute eine reiche Frau.«
»Ich kann das kaum glauben.«
»Sie meinen, Sie können es kaum glauben, dass eine schöne Frau eine Mörderin sein kann. Damit haben auch so manche Geschworene häufig ihre Probleme. Aber es gibt ja noch einen Verdächtigen.
Wen?
Charles Weiss.
Aber der erbt doch nur das Haus.
Ja, aber vielleicht weiß er das nicht. Hat er das Testament für Mademoiselle aufgesetzt?
Ich glaube kaum.
Wenn dem so wäre, befinde es sich in seiner Verwahrung und würde nicht irgendwo herumliegen, wie Mademoiselle es ausgedrückt hat.
Also, Sie sehen, Hastings, es ist sehr wahrscheinlich, dass er nichts von dem Testament weiß.
Er könnte annehmen, dass sie nie ein Testament gemacht hat und dass er folglich als nächster Anverwandter der Erbe sei.
Wissen Sie, gestand ich ihm, das scheint mir weitaus einleuchtender.
Da kommt wieder Ihr romantisches Gemüt durch, Hastings. Der schurkische Anwalt. Eine vertraute Figur aus Romanen. Wenn er zudem noch ein undurchdringliches Gesicht macht, ist die Sache für Sie gleich bombensicher.
Es stimmt allerdings, er passt in mancher Hinsicht besser als Madame.
Es ist wahrscheinlicher, dass er über die Pistole Bescheid wusste und sie auch benutzen würde.
Und den Felsblock hinunterstürzen konnte.
Vielleicht. Obwohl da, wie ich Ihnen bereits sagte, viel mit Hilfe der Ebeltechnik getan werden kann. Und die Tatsache, dass der Felsbrocken sich zur falschen Zeit löste und da er Mademoiselle nicht traf, lässt mehr auf weibliche Täterschaft schließen. An den Bremsen eines Autos herumzubasteln, sieht nach einer rein männlichen Angelegenheit aus, obwohl heutzutage viele Frauen genauso gute Mechaniker sind wie Männer. Andererseits hat die Theorie gegen Monsieur Weiss noch einige Lücken.
Nämlich?
Es ist unwahrscheinlich, dass er von Mademoiselles Verlobung wusste. Und da ist noch ein Punkt. Der Täter handelte ziemlich überstürzt.
Wie meinen Sie das?
Nun, bis gestern Abend gab es keine Gewissheit über Seatons Tod. So hastig zu handeln, ohne sich vorher abzusichern, scheint mir äußerst untypisch für eine juristische Denkart.
Ja, stimmte ich zu. Eine Frau neigt eher zu voreiligen Schlüssen.
Genau. Ce que femme veut, Dieu veut. Das ist die Einstellung der Frauen.
Es grenzt wirklich an Wunder, wie Nick jedes Mal davongekommen ist. Es scheint beinahe unglaublich. Und plötzlich erinnerte ich mich an den Unterton in Frederikas Stimme, als sie sagte, Nick ist wie durch einen Zauber unverwundbar. Ein leichter Schauer lief mir über den Rücken.
»Ja«, meinte Poirot nachdenklich, »und das ist in keiner Weise mein Verdienst. Das ist demütigend für mich.«
»Vorsehung«, murmelte ich.
»Ah, mon ami, ich an Ihrer Stelle würde dem lieben Gott nicht die Last der menschlichen Fehler aufbürden. Sie sagen das voller Dankbarkeit mit Ihrer schönsten Sonntagmorgenstimme, ohne darüber nachzudenken, dass Sie in Wirklichkeit sagen, dass Le Bon Dieu Miss Maggie Buckley getötet hat.« »Also wirklich, Poirot, also wirklich, mein Freund. Aber ich lehne mich nicht zurück und sage, es ist alles Gottes Wille, da mische ich mich nicht ein. Denn ich bin überzeugt, dass Le Bon Dieu Hercule Poirot geschaffen hat, damit er sich einmischt. Das ist mein Metier.«